Der Text für die Predigt wurde uns eben verlesen. Ich habe den Titel für diese Predigt gesetzt: Empfehlungen für ein gelingendes Leben mit Gott. Empfehlungen, Hinweise, Ratschläge für ein gelingendes Leben mit Gott. Wir wissen, dass das Sprüchebuch zu der Weisheitsliteratur im Alten Testament gehört und nach Sprüche 1, Vers 1 stammt es von Salomo. Der wiederum war nach 1. Könige 5, Vers 11 der weiseste Mann. Seine Sprüche, die Sprüche Salomos, sind oft, und wir haben es auch in unserem Abschnitt gehört, an den Sohn gerichtet. Als Vater will Salomo seinem Sohn Hinweise geben, Empfehlungen geben. Und zwar Empfehlungen, wie er zu einer Lebensweisheit oder wie er dazu gelangen kann, dass ihm das Leben gelingt. Und in unserem Abschnitt, den wir gerade gehört haben, da teilt uns Gott durch diesen weisen Mann 5 Dinge mit, die wir für ein gelingendes Leben mit Gott entweder tun oder nicht tun sollen. Wir wollen uns das genauer anschauen. Erstens, vergiss nicht Gottes Weisungen, die Verse 1 bis 4. Zweitens, vertraue Gott. Drittens, fürchte Gott. Viertens, ehre Gott. Und fünftens, nimm Gottes Erziehung an. Zum Ersten, vergiss nicht Gottes Weisungen. Vers 1 bis 4. Wir haben gehört, mein Sohn, vergiss meine Weisungen nicht und dein Herz behalte meine Gebote, denn sie werden dir langes Leben bringen und gute Jahre und Frieden. Gnade und Treue sollen dich nicht verlassen. Hänge meine Gebote an deinen Hals und schreibe sie auf die Tafel deines Herzens. So wirst du Freundlichkeit und Klugheit erlangen, die Gott und den Menschen gefallen. Salomo steigt ein mit der Anrede, mein Sohn. Diese Anrede allein schon weist auf eine Liebe des Vaters zu seinem Sohn hin. Denn obwohl er als Vater seinem Sohn einfach schon chronologisch gesehen Vorteile hat, weil er mehr erlebt hat, weil er mehr Lebenserfahrungen hat und darum auch ihn höchstwahrscheinlich an Wissen überlegen ist, trotz dessen ist seine Rede keine herabschauende, den Sohn entwürdigende Anrede. Es ist nicht so, als würde der Vater seinem Sohn jetzt zu verstehen geben, also du hast wirklich noch so unglaublich viel zu reden, du bist einfach noch so unschuldig und so dumm. Das können wir dieser Anrede nicht entnehmen. Vielmehr ist es ein liebevolles, fürsorgliches, ermahnendes Werben des Vaters um seinen Sohn. Und genauso, wie wir es hier von Salomo lesen, genauso wirbt Gott um seine Kinder. Ohne uns in irgendetwas hineinzuzwingen, das wir nicht wollen. Und so wollen wir als Gottes Kinder auf seine Empfehlungen hören. Und das ist interessant, womit unser Text anfängt. Anscheinend war das schon damals so, dass Menschen geneigt sind, Dinge zu vergessen. Nun, ich denke, wir kennen es, wer verheiratet ist, dass der Geburtstag des Ehepartners relativ wichtig ist, den nicht zu vergessen, oder den gemeinsamen Hochzeitstag, oder wichtige Daten einer lieben Person einfach. Man möchte gerne wichtige Dinge nicht vergessen. Und wenn man es vergisst, kann es peinlich sein. Aber um solches Vergessen, wie zum Beispiel das Vergessen eines wichtigen Datums, geht es hier nicht. Sondern es geht um die Lebensanleitung für Gottes Kinder. Denn, so sagt es der Text, vergiss meine Weisung nicht und behalte meine Gebote in deinem Herzen. Die fünf Bücher Mose gelten im Alten Testament als die Tora, als die Unterweisung, als Wegweisung. Und zwar als Wegweisung Gottes für sein Volk Israel. Sie und auch die anderen Bücher der Bibel erzählen uns die Geschichte von Gott mit seinem Volk in der Geschichte Gottes mit der gesamten Menschheit. Und sie zeigen, wie Gottes Volk leben soll. Wir brauchen Gottes Wort. Wir brauchen seine Anweisungen, damit wir als seine Kinder überhaupt erkennen können, was sein Wille ist und dass wir seinem Willen entsprechend leben können. Aber manchmal oder vielleicht auch häufiger als gewünscht, vergessen wir. Nicht, weil wir es uns vorgenommen haben zu vergessen, sondern einfach, es ist geschehen. Und hier will ich mit uns ein kleines Experiment machen. Und zwar bitte, dass jeder für sich kurz überlegt, wann habe ich zum letzten Mal in der Bibel gelesen? Welches war der Bibeltext? Welches war die Hauptaussage dieses Bibeltextes? Vielleicht ging das noch bei einigen, bei den meisten sehr gut. Wie ist es jetzt mit dem vorletzten Bibeltext? Welches war der vorletzte Bibeltext, den du gelesen hast? Oder der davor? Und irgendwann merken wir einfach, unsere Erinnerung reicht nicht bis ins Unendliche. Es ist einfach so und darum rät uns Salomo, Gottes Wort um den Hals zu hängen. Wörtlich sagt er es einfach so. Nun, das erinnert sehr stark an 5. Mose 6. Da wird Israel aufgefordert, Gott, der sie aus Ägypten herausgeführt hat, nicht zu vergessen. Sie sollen sich die Worte Gottes einschärfen, indem sie immer wieder davon reden, indem sie sie auf die Hand binden oder auch auf die Pfosten des Hauses und an die Tore streichen. Das heißt, Gottes Wort soll immer gegenwärtig sein. Wenn ich aufstehe, wenn ich um mich sehe, soll irgendetwas da sein, das mich an Gott und an sein Wort, an seine Weisungen und an seine Gebote erinnert. Und wenn wir ganz konkret wollen, wir können ganz konkret die Aufforderung Salomos auch heute wahrnehmen. Es gibt immer wieder Personen, die zum Beispiel eine Halskette tragen mit dem Anhänger, mit einem Kreuz als Anhänger. Wenn mich jetzt dieses Kreuz an den Mittelpunkt des Evangeliums erinnert, dann ist es eine gute Gedächtnisstütze in die Hinsicht. Dann kann mich dieses Kreuz immer wieder daran erinnern, jawohl, ich bin Gottes Kind und das durch Jesus Christus, der für mich am Kreuz gestorben ist. Aber es muss da noch lange nicht aufhören. Und da ist einfach zum Teil auch unsere Kreativität gefragt. Was können wir heute tun? Was kann ich bei mir tun, damit ich Gott und sein Wort nicht so schnell vergesse, wenn ich aus dem Haus gehe? Und mir ist bei mir ein Gedanke gekommen, und zwar, dass wir als jüngere Generation meistens ein Smartphone bei uns tragen. Und wenn wir das Smartphone öffnen, ist es bei mir der Fall, erscheint ein Bild von Jolene und Thea, meine Frau und meine Tochter. Das sind die zwei Menschen, die mir am wichtigsten sind, meine Familie. Und jedes Mal, wenn ich es aufmache, sehe ich sie. Und ich erinnere mich an sie, wenn sie auch nicht gerade physisch da sind. Wäre es vielleicht auch denkbar, dass ich einen Bibelvers hinmache? Es ist jetzt nicht eine Abwertung meiner Familie, einfach, dass ihr versteht. Und dass wir so überlegen, was kann ich dazu beitragen? Oder kann ich vielleicht einen Fotorahmen mehr aufhängen an die Wand mit einem Bibelvers, der mich an Gott, an seine Güte, an sein Wort erinnert? Einfach, dass wir darum bemüht sind, Gottes Wort nicht zu vergessen. Und das geht am besten durch Wiederholen. Und wiederholen können wir am besten, wenn wir überhaupt erst irgendwie darauf aufmerksam gemacht werden. Wenn wir unser Leben immer mehr nach Gott ausrichten, dann verspricht uns dieser Abschnitt langes Leben, gute Jahre, Frieden, Klugheit, Gunst vor Gott und den Menschen. Ich meine, was will man mehr? Langes Leben, gute Jahre, Frieden, Klugheit, Gunst vor Gott und Menschen. Man bekommt fast den Eindruck, wir sind beim Wohlstandsevangelium angekommen. Es wird einfach alles nur noch besser mit Gott. Wenn wir dann in die gesamte Bibel schauen und auch um uns herum schauen, dann sehen wir, dass ein Leben mit Gott und nach Gottes Anweisungen nicht immer automatisch diese Folgen so spürbar aufweist. Denn wenn dem so wäre, müssten wir nicht für verfolgte Christen sammeln, wir müssten nicht für sie beten, wir müssten, ja, was müssten wir da noch machen? Es wäre einfach alles toll. Wenn wir uns jetzt aber daran erinnern, was wir anfangs gesagt haben, dass Salomo jetzt bei seinem Sohn wirbt für ein Leben mit Gott im Vergleich oder im Gegensatz zu einem Leben ohne Gott und dabei seine eigenen Lebenserfahrungen auch eine Rolle spielen, dann verstehen wir, was er meint. Nämlich war es bei ihm tatsächlich so, dass ihn Gott unendlich weise, klug und reich gemacht hat, dadurch, dass er sich an Gott erinnert hat und Gott um ein gehorsames Herz gebeten hat. Und wenn wir uns unsere Perspektive weiter öffnen als nur auf unsere Situation jetzt, wenn wir an das ewige Leben denken zum Beispiel, dann haben gute Jahre, Frieden mit Gott und so weiter eine ganz andere, viel weiter tragende Perspektive als das und nur das, was ich jetzt gerade erlebe. Es geht weit über mein Leben hier auf der Erde hinaus. Und damit kommen wir zum zweiten Punkt, die Verse 5 und 6, vertraue Gott. Verlass dich auf den Herrn von ganzem Herzen und verlass dich nicht auf deinen Verstand, sondern gedenke an ihn in allen deinen Wegen, so wird er dich recht führen. Hier werden zwei Dinge einander gegenübergestellt. Auf der einen Seite ist Gott, auf der anderen Seite mein Verstand. Nun gibt es Menschen, die sind der Auffassung, Christen sind Leute, die, wenn sie in das Gotteshaus kommen, an der Garderobe vorbeigehen und an der Garderobe geben sie nicht nur ihre Jacke ab, sondern gerade auch noch den Verstand. Und auf den ersten Blick könnte man vielleicht auch diese Aussage, verlass dich nicht auf deinen Verstand, in die Richtung verstehen. Aber nicht, wenn man genauer hinschaut. Der Verstand ist uns von Gott gegeben, und zwar, damit wir ihn nutzen. Vieles können wir mit unserem Verstand erfassen. Wir können Dinge bedenken, wir können Dinge analysieren, wir können Dinge verstehen und begreifen. Wir lernen zum Beispiel lesen, wir lernen schreiben, rechnen und so weiter, weil uns Gott den Verstand gegeben hat und wir ihn nutzen. Aber unser Verstand ist begrenzt. Wenn es zum Beispiel um Gottes Wesen geht, um seine Herrlichkeit, um die Ewigkeit, um die Zukunft, oder wenn mich ein Schicksalsschlag trifft oder andere Situationen treten ein, wo ich mich einfach frage, wozu, weshalb, warum, wohin und so weiter. Und wie gut hat es da der Mensch, der sich auf Gott verlässt? Denn wo mein Verstand, wo mein Denken und Begreifen aufhört, da geht Gottes Denken, Verstehen noch unendlich weiter. Und wenn uns Gottes Wort nun ständig gegenwärtig ist, dann hilft es uns, unsere Gedanken, unseren Verstand unter Gottes Wort zu stellen und seinem Willen entsprechend zu denken und zu handeln. Und auch da, wo ich nicht mehr weiter kann, da hält mich Gott in seinem Wort, mit seinem Zuspruch, mit seiner Sicherheit und Geborgenheit. Wie es in Psalm 139, Vers 5 heißt, von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine Hand über mir. Von allen Seiten, wirklich ganz um mich herum ist Gott und er hält seine Hand über mir. Dieses Bild will ich mir in Zukunft öfters in Erinnerung rufen. Wenn ich in unterschiedliche Lebenssituationen komme, dann will ich an Gott denken. Ich will nicht bei mir und bei dem, was ich denken und verstehen kann, stehen bleiben, sondern ich will fragen, Gott, wohin führst du mich? Gott, hilf mir zu vertrauen, dass du mich richtig und recht führst. Wenn meine nächste Prüfung kommt oder eine Schularbeit, dann will ich daran denken, Gott ist bei mir. Gott hilft mir, er hat mir seine Hilfe in seinem Wort zugesagt. Wenn ich alleine bin, will ich an Gott denken und mich daran erinnern, ich bin doch nicht alleine. Gott ist nicht nur neben mir, er ist auch noch über mich und vor mir und hinter mir. Und auf der anderen Seite. Oder wenn ich vor einer schwierigen Entscheidung stehe, Gott ist bei mir und ich will auf Gott vertrauen, dass er mir hilft und auch, dass er mein Denken und Handeln lenkt nach seinem Wohlgefallen, wenn ich ihn darum bitte und in seinem Wort nach seinem Willen frage und suche. Gott hat die Übersicht, auch da, wo ich sie verliere, und er wird mich sicher führen, er wird uns sicher führen, die wir auf ihn hoffen, auf ihn vertrauen. Und da gefällt mir auch besonders eine zweite Möglichkeit, diesen Vers 6 zu übersetzen. Dann würde man sagen, gedenke an ihn in allen deinen Wegen, so ebnet er deine Wege oder so ebnet er deine Pfade. Und wenn ich dann von der STH hochfahre nach Hause, es sind nicht sehr viele Meter, auch nicht viele Höhenmeter, aber es ist anstrengend. Und wenn ich mir dann vorstelle, wenn jetzt Gott mir diesen Weg ebnen würde, wie viel schneller ich zu Hause sein könnte. Natürlich ist das nicht so gemeint, aber in meinem Leben mit Gott und mit Menschen und allem, was das mit beinhaltet, will ich auf Gott vertrauen, dass er mir meine Wege ebnet, dass er mich recht führt. Und wir kommen zum dritten, fürchte Gott. Vers 7 und 8. Dünke dich nicht, weise zu sein, sondern fürchte den Herrn und weiche vom Bösen. Das wird deinem Leibe heilsam sein und deine Gebeine erquicken. Auch hier wieder zwei Möglichkeiten, die sich gegenüberstehen. Auf der einen Seite meine Weisheit. Dünke dich nicht, weise zu sein. Also es gibt meine Weisheit. Es gibt meinen Verstand. Und dann gibt es auf der anderen Seite die Gottesfurcht. Wenn ich nun Gott fürchte, dann erkenne ich Gott als den Schöpfer aller Dinge, auch von mir selbst, an. Und ich weiß aus eigener Erfahrung und aus dem, was Gottes Wort mir sagt, dass Gott alles geschaffen hat und alles in seiner allmächtigen Hand hält. Er hat mich, er hat uns nicht nur geschaffen, sondern er nimmt uns auch in Liebe an. Und das macht jemanden, der Gott fürchtet, keine Angst, obwohl wir es hier mit den allergrößten, allerhöchsten, allmächtigen Gott zu tun haben, haben wir als seine Kinder nicht Angst vor diesem Gott. Denn die Gottesfurcht besteht nicht in einer ängstlichen Furcht vor Gott, sondern in einer Ehrfurcht und Bewunderung, die über diesen allmächtigen, großen Gott staunt, die ihn bewundert und die diesen, meinen eigenen, unseren Schöpfer lobt und preist für das, was er für uns getan hat. Nun kann ich aber nicht auf meine eigene Kraft, auf meinen eigenen Verstand bauen und auf Gott und diese beiden nebeneinander stehen lassen. Gott und ich, wir können nicht auf der gleichen Stufe stehen. Und das ist wichtig, dass ich mich immer wieder unter Gottes Wort stelle und ihn darum bitte, dass er mir hilft, mein Wissen, meine Weisheit, meine Erkenntnis, die er mir schenkt, seinem Wort zu unterordnen. Wir finden auch schon im Alten Testament Aufforderungen an das Volk Israel, Entscheidungen zu treffen. Gott hatte nach 2. Mose 24 einen Bund geschlossen mit dem Volk, das genau in diese Richtung eine Entscheidung zu fällen forderte. Es geht um die Entscheidung, ob Israel nun weiterhin auf sich selbst und auf die Götter der Nachbarvölker vertrauen will oder ob sie auf Gott, den Herrn, vertrauen wollen, der sie aus Ägypten befreit hat. Ob sie Gott als ihren Schöpfer, Erhalter und vor allem als ihren Erretter anerkennen wollen und ob sie ihn dienen wollen. Aus dem Neuen Testament kennen wir den neuen Bund, der in Jesus Christus uns geschenkt ist. Durch seinen Tod und Auferstehung hat Jesus Christus für alle Menschen den Zugang zu Gott eröffnet. Erst weil Jesus Christus für uns ans Kreuz gegangen ist, können wir überhaupt heute hier zusammen sein und Gottes Wort zu uns sprechen lassen, weil wir durch Jesus Gottes Kinder geworden sind. Und wir wollen Gott fürchten. Wir wollen Gott als unseren Herrn und Heiland, als unseren Retter, die Ehre geben, die ihn gebührt. Und von ihm und seinem Wort wollen wir auch unseren Verstand, unser Denken und unser Handeln immer weiter prägen lassen. Dann wird auch das Nächste automatisch folgen, die nächste Aufforderung. Meide das Böse. Wenn wir immer mehr von Gott geprägt werden, von seinem Wort, von seinen Mitteilungen an uns, dann werden wir auch immer mehr erkennen, was ist in meinem Leben, das mich von Gott trennt. Und das wird uns immer mehr auch ein Anliegen, uns davon zu distanzieren und uns mehr auf Gott und auf sein Wort auszurichten. Und so kommen wir zum vierten: Ehre Gott. Ehre den Herrn mit deinem Gut und mit den Erstlingen all deines Einkommens. So werden deine Scheunen voll werden und deine Kelter von Wein überlaufen. Gut und Einkommen war sicher etwas, das der König Salomo zu Genüge hatte. Und er empfiehlt auch hier, was er selbst erfahren hat. Gott ist in seiner Großzügigkeit nicht zu übertreffen. Gott ehren heißt, wie in Vers 5 aufgefordert, völlig auf Gott zu vertrauen. Und daraus folgt, dass alles, was ich habe, mir von Gott geschenkt ist. Und wenn ich mir erst dessen bewusst bin, dass es nicht mein Verdienst ist, dann kann ich auch leichter, dann fällt es mir leichter, von dem abzugeben, was mir Gott geschenkt hat. Das Volk Israel wird aufgefordert zum Beispiel, dass sie die ersten und besten Dinge Gott geben sollen. Dass sie gerecht, also Gottes Willen entsprechend, handeln sollen. Dass sie großzügig leben sollen und großzügig geben sollen. Und dass sie Gott dankbar sein sollen für alles, was er schenkt. Und wer das tut, ehrt damit Gott und das zieht Wohlstand und Zufriedenheit mit sich. Und diese Verheißung gilt ebenso auch uns. Wenn wir danach trachten, dass Gott die ersten, die besten Dinge von uns erhält, wenn wir seinem Willen entsprechend handeln und wenn wir großzügig mit dem umgehen, auch weitergeben, weiter schenken von dem, was uns Gott gibt, zieht auch das für uns Wohlstand und Zufriedenheit mit sich. Und wir kommen zum fünften: Nimm Gottes Erziehung an, Vers 11 und 12. Mein Sohn, verwirf die Zucht des Herrn nicht und sei nicht unwillig, wenn er dich zurechtweist. Denn wen der Herr liebt, den weist er zurecht und hat doch Wohlgefallen an ihm, wie ein Vater am Sohn. Nimm Gottes Erziehung an. Interessanterweise legt im Neuen Testament Hebräer 12, die Verse 7 bis 11, gerade diese Verse aus. Ich lese uns diesen Text und wer will, darf gerne mit mir aufschlagen. Hebräer 12, die Verse 7 bis 11. Hebräer 12, 7 bis 11. Es dient zu eurer Erziehung, wenn ihr dulden müsst. Wie mit seinen Kindern geht Gott mit euch um. Denn wo ist ein Sohn, den der Vater nicht züchtigt? Seid ihr aber ohne Züchtigung, die doch alle erfahren haben, so seid ihr Ausgestoßene und nicht Kinder. Wenn unsere leiblichen Väter uns gezüchtigt haben und wir sie doch geachtet haben, sollten wir uns da nicht viel mehr unterordnen dem geistlichen Vater, damit wir leben? Denn jene haben uns gezüchtigt für wenige Tage nach ihrem Gutdenken. Dieser aber tut es zu unserem Besten, damit wir an seiner Heiligkeit Anteil erlangen. Jede Züchtigung aber, wenn sie da ist, scheint uns nicht Freude, sondern Leid zu sein. Danach aber bringt sie als Frucht denen, die dadurch geübt sind, Frieden und Gerechtigkeit. Bis soweit Gottes Wort. Die Bibel geht also davon aus, dass Eltern ihre Kinder erziehen und sie so auf das Leben in der Welt als Erwachsene vorbereiten. Und das ist ein Bild dafür, wie auch Gott, unser geistlicher Vater, uns seine Kinder erzieht, damit wir immer mehr seinem Bild entsprechen und damit wir auf die Ewigkeit vorbereitet werden. Vers 11 bringt die Sache mit der Erziehung auf den Punkt. Und ich gebe hier den Vers noch einmal etwas abgewandelten eigenen Worten wieder. Jede Erziehung, wenn sie da ist, scheint uns nicht Freude, sondern Schmerz zu sein. Danach aber sehen wir, dass sie uns Gott näher brachte. Sie bestärkt unseren Frieden mit Gott und dass uns Gott gerecht gemacht hat. Würde uns Gott nicht erziehen, dann würde das heißen, dass wir nicht in Frieden mit ihm, sondern ausgestoßen von ihm sind. Bei der nächsten Begebenheit, wenn uns Gott also erzieht, in welcher Form auch immer das geschehen mag, dann wollen wir uns daran erinnern, auch wenn es mir jetzt gerade keine Freude bereitet und ich einfach auch nicht verstehen kann, was der Sinn hinter dieser Sache ist. Das geschieht nicht, weil mich Gott ärgern will oder weil er einfach Spaß dran hat, sondern weil Gott mich liebt und weil er mich näher zu ihm hinbringen will, dass ich mehr über ihn und über seine Gerechtigkeit, in der er auch mich gerecht gemacht hat, dass ich darin wachse. Wir fassen zusammen. Erstens, vergiss nicht Gottes Weisungen. Wir werden aufgefordert, uns Gottes Weisungen immer wieder in Erinnerung zu rufen, damit sie uns durch das ständige Sehen, Erinnern und Wiederholen ins Herz, ins Zentrum unseres Denkens und Fühlens und Handelns übergeht und so unser gesamtes Sein durch Gott und sein Wort geprägt ist. Zweitens, vertraue Gott. Ein Vertrauen auf unser eigenes Urteilsvermögen und ein absolutes sich auf Gott verlassen sind zwei unterschiedliche Dinge, die so nebeneinander nicht auf der gleichen Stufe stehen können. Es muss eines dem anderen unterordnet werden. Und wir werden aufgefordert, nicht auf unser eigenes Urteilsvermögen aufzubauen, sondern allein auf Gott. Gott will uns recht führen, Gott will uns den Weg ebnen. Drittens, fürchte Gott. Nicht wir selbst haben alles in der Hand, sondern wir wollen Gott die Ehre dafür geben, dass er uns und alles um uns herum geschaffen hat und alles in seiner Hand hat. Das hat zur Folge, dass wir uns von Dingen, die uns von Gott trennen, dass wir uns von diesen Dingen trennen. Viertens, die Aufforderung, Gott zu ehren. Gott die Anerkennung und den Dank dafür zu geben, dass er uns und alles um uns herum gemacht hat und dass er uns alles schenkt, was wir haben, das macht uns selbst großzügig. Wir ehren Gott mit dem Erstlingen unseres Einkommens, mit unseren ersten Gütern, wenn wir die Segnungen, die uns Gott schenkt, weiter von uns weiter fließen lassen auf unseren Mitmenschen. Und das wiederum zieht Zufriedenheit und Wohlstand mit sich. Und fünftens, nimm Gottes Erziehung an. Kinder Gottes sollten sich nicht wundern, wenn sie Gott erzieht. Erziehung ist in dem Moment, wo sie geschieht, zwar nicht angenehm, aber würde uns Gott nicht erziehen, würde das heißen, dass wir nicht an ihm und nicht in ihm sind, sondern dass wir Ausgestoßene sind. Gott helfe uns dabei, wenn wir uns in dem üben, was er uns empfiehlt zu tun, damit unser Leben mit ihm immer mehr gelingt. Wir beten. Allmächtiger Gott, unser treuer Vater, wir danken dir für dein Wort. Wir danken dir, Herr, dass wir dein Wort aufmachen dürfen und dass wir dein Reden vernehmen dürfen, wenn du durch deinem Wort zu uns sprichst. Ja, Herr, du kennst uns durch und durch. Auch weißt du, wie schnell wir Dinge vergessen und auch wie schnell wir dich vergessen und dein Wort. Da bitten wir dich einfach, hilf uns immer mehr auch an dich zu erinnern, Hilf uns auch zu erkennen, was uns gute Hilfestellungen sind, dass wir durch den Tag hindurch an dich erinnert werden, an dein Wort erinnert werden. Und Vater, wir danken dir für all die Segnungen, die du uns schenkst, und wir bitten dich, geh weiter mit uns, segne und bewahre uns. Amen.